In der Gesundheitsbranche wird durch den großen Anteil von verwendeten Einwegprodukten sehr viel Müll erzeugt. Allein in Deutschland trägt der Gesundheitssektor mit 5,2% zu den deutschen CO2-Emissionen bei. Um den Kohlendioxidausstoß zu minimieren, nachhaltig mit Rohstoffen umzugehen und somit die Umwelt zu schützen, gibt es in vielen Branchen das Konzept der Circular Economy. Doch welchen Beitrag kann die Kreislaufwirtschaft im Gesundheitswesen zur Umweltschonung leisten? Und ist dies trotz der zahlreichen Vorschriften im Gesundheitswesen überhaupt realisierbar? Darüber spreche ich heute mit Dr. Eva Schichel vom Umweltcluster Bayern und mit meiner Kollegin Stefanie Brauer von Bayern Innovativ aus dem Bereich Gesundheit, die gemeinsam am Cross-Cluster-Projekt MediCircle arbeiten. Mein Name ist Petra Blumenroth. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hallo Eva, hallo Steffi. Ihr führt gerade ein Projekt zum Thema Kreislaufwirtschaft in der Medizintechnik durch. Und im Intro haben wir ja gerade Gründe gehört, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Um die Hörer jetzt mal abzuholen, Eva, könntest du mal kurz erklären, was Kreislaufwirtschaft denn konkret bedeutet?
Ja, hallo Petra. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, klar, sehr gerne. Also aktuell folgt ja unser Wirtschaftssystem eher einer sehr linearen Logik. Das heißt, wir gewinnen Rohstoffe aus der Natur, stellen Produkte her, nutzen die Produkte meistens manchmal für einen sehr kurzen Zeitraum und entsorgen sie dann auch schon wieder. Und in einer Circular Economy ist eben das Ziel, dass die Rohstoffe dauerhaft im Kreislauf geführt werden können, also kaum mehr Rohstoffe überhaupt aus der Natur entnehmen zu müssen und diese dann eben in Kreisläufen immer und immer wieder verwenden zu können. Das heißt aber eben nicht nur Recycling am Lebensende eines Produkts, was wir in Deutschland allgemein als Kreislaufwirtschaft verstehen, sondern eben schon viel früher anzusetzen. Und dazu wurden die sogenannten 10R-Strategien entwickelt, heraus aus den berühmten 3R, Reduce, Reuse, Recycle, die man kennt. Genau, und diese sollen helfen, diese 10 Strategien, Produkte insgesamt kreislauffähiger zu machen. In der ersten Gruppe der R-Strategien geht es einmal um die Verwendung von Produkten und ihre Herstellung eben smarter zu machen und schon in der Gestaltungsphase komplett zu überdenken. Wie können wir Produkte überhaupt kreislauffähig gestalten? Und das hat dann eben einen Einfluss zum Beispiel auf die Materialwahl, auf die Art der Verbindung von Materialien, zum Beispiel, dass Komponenten wieder trennbar miteinander verbunden werden. Dann geht es weiter mit den Strategien, die die Lebensdauer des Produkts und seine Bestandteile erhöhen sollen. Von der Wiederverwendung des Produkts, ganz klassisch im Sinne von Secondhand, bis hin zur Wiederverwendung einzelner Bestandteile von alten Produkten, um neue Produkte herzustellen. Und ganz am Schluss stehen die Strategien, die es zwar braucht, um Kreisläufe vollständig zu schließen, aber die ja auch zum größten Wertverlust in Produkten und Materialien führen. Das ist eben das Recycling. Und wenn es eben gar nicht anders geht, ist das noch das Recovery, das heißt die Rückgewinnung der Energie aus der Verbrennung.
Steffi, kannst du uns dann jetzt erläutern, was das konkret jetzt übertragen auf die Gesundheitsbranche bedeutet?
Hallo Petra, auch ganz herzlichen Dank von mir für die Einladung und ja, gerne gehe ich darauf ein, was das für die Gesundheitsbranche bedeutet. Schauen wir uns mal an, wie das in Kliniken und Arztpraxen aussieht. Dort wird eine ganze Menge Einwegprodukte verwendet. So, die ersten Sachen, die einem einfallen, sind Einweghandschuhe oder auch Masken. Geht aber weiter, zum Beispiel mit Einwegpinzetten bis hin zu Einwegendoskopen. Die Produkte werden alle aus sehr hochwertigen Materialien hergestellt, aber dann ganz häufig nur wenige Minuten, wenn überhaupt, verwendet und dann entsorgt. Viel zu häufig dann aber auch nicht in die richtige Tonne und spätestens dann landen sie im Abfall und dort in der Verbrennung. Die hochwertigen Materialien sind also eigentlich nicht mehr zu retten oder nur noch in den seltensten Fällen. Das ist sehr schade und die Frage ist, woran liegt das jetzt? Zwei ganz große Themen sind Hygiene und Regulatorik und ich würde jetzt mal einem kleinen Beispiel erläutern. Stellen Sie sich mal vor, oder stellt ihr euch mal vor, ihr seid im Krankenhaus, habt irgendwie Schmerzen an den Mandeln und die Ärztin kommt jetzt vorbei und will euch untersuchen. Hat dann so einen kleinen Metallspatel und drückt damit eure Zunge runter, damit sie auch was sehen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, dieser Metallspatel ist ein Mehrwegprodukt und nachdem der ja wenige Sekunden verwendet wurde, kommt er wieder in die Aufbereitung. So weit, so gut. Diese Aufbereitung ist eine Reinigung, eine Autoklavierung in der Regel. Der Prozess ist recht aufwendig, personalintensiv und muss selbstverständlich sehr haarklein dokumentiert werden. Im Zweifel wird der Spatel im Anschluss auch wieder verpackt, damit er auch sauber bleibt. Ja, jetzt ist die Ärztin weg, Mittagessen kommt, heute gibt es Suppe. Die wird ins Krankenbett gebracht, natürlich mit einem Löffel. Jetzt fängst du an, diese Suppe zu löffeln. Die berührt genauso wie der Spatel vorher auch deinen Mund, deine Zunge. Wenn du aber fertig bist, das Geschirr wird abgeräumt, kommt unten in die Kantine, in die Spülmaschine, fliegt da einmal durch die Spülmaschine. Und wenn sie dann wieder sauber ist, wird sie der nächsten Patientin vorgesetzt. Du hast jetzt schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Das geht ganz vielen so, die nicht ganz so tief in dieses Gesundheitswesen involviert sind. Wir haben das leider schon so ein bisschen zur Normalität erklärt, da so einen gewissen Unterschied zu machen, was wird da verwendet und nicht uns anzuschauen, wie wird es verwendet.
Okay, ich sehe, es ist ein weites Feld vom Design der medizinischen Produkte, wahrscheinlich dann auch über deren Verwendung, dann die ganze Regulatorik, auch das, was du gerade so eindrücklich erzählt hast, Steffi. Was waren denn dann eure ersten Schritte im Projekt? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir sind im Januar mit dem Projekt gestartet und zuerst haben wir dann eben uns einen Überblick über schon bestehende Ansätze in der MedTech-Branche sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen verschafft, die Steffi gerade schon anskizziert hat. Und genau diese regulatorischen Rahmenbedingungen sind sehr komplex. Da hat hier nicht nur die hohen Anforderungen aus der MedTech-Branche zusammenkommen, sondern es weitere Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt, eben aus EU-Verordnungen, aus der Abfallverordnung und so weiter. Zusätzlich ist Entsorgung kommunale Sache, das heißt, es ist auch wieder regional unterschiedlich, also es ist komplex. Und das Ganze haben wir uns entlang des Produktlebenszyklus von Medizinprodukten versucht, ja auch visuell mal darzustellen und haben dafür für unsere erste Veranstaltung ja quasi eine raumhohe Tapete geplottet mit diesem Prozess. Und das hat die Komplexität ja sehr deutlich gemacht, aber es war eben auch gut, um trotz der Komplexität Ansatzpunkte für zirkuläre Veränderungen eben zu finden. Und ja, anschließend haben wir die Expertinnen und Experten aus Herstellung, Versorgung und Entsorgung, also Medizintechnikprodukthersteller, Versorgung, in dem Fall waren es vor allem ja, Krankenhäuser oder eben Organisationen, die Krankenhäuser vertreten, sowie tatsächlich Entsorger aus dem Bereich, die Medizinprodukte entsorgen, Krankenhausabfälle abholen, eben zu Roundtables eingeladen, zusammengerufen und im ersten Schritt haben wir mit denen eben diesen Lebenszyklus verifiziert und Ansätze für Kreislauf herausgearbeitet, die man auf dieser, ja, auf diesem geplotteten Prozess ganz gut sehen konnte. Und im nächsten Schritt haben wir dann die Beispiele der Teilnehmenden genutzt. Also die haben ganz konkrete Herausforderungen mitgebracht und diese weiter bearbeitet und konkrete Ideen zur Schließung von Kreisläufen erarbeitet.
Wir haben dann aber nicht nur mit den Expertinnen und Experten gearbeitet, sondern wir haben auch mit einem wissenschaftlichen Partner zusammengearbeitet, der FAU, und haben gleichzeitig dort mit einer Masterstudentin eine Befragung erarbeitet. In der hat sie versucht, die Herausforderungen für eine funktionierende Circular Economy auf Seiten der Hersteller, Anwender und Entsorger zu identifizieren. Und Ziel ist es daraus, Handlungsempfehlungen abzuleiten und die gemeinsam mit den Ergebnissen aus der Befragung beziehungsweise aus den Roundtables in der Studie zu veröffentlichen. Außerdem ist natürlich unser Ziel weiterhin, weil wir gesehen haben, wie fruchtbar dieser Austausch zwischen diesen verschiedenen Akteursgruppen ist, weiterhin Rahmen zu bieten, um sich zu dem Thema auszutauschen.
Du hast gerade Handlungsempfehlungen angesprochen. Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen, diese dann auch in die Tat umzusetzen?
Also da die Befragung noch nicht vollständig ausgewertet ist, kann ich jetzt hauptsächlich nur auf die Punkte eingehen, die wir im Gespräch in den Roundtables identifiziert haben. Und da ist ein ganz großer Aspekt tatsächlich das Thema Hygiene. Also wie ich vorher schon angesprochen hatte, wird da manchmal mit unterschiedlichem Maß gemessen. Und für die Krankenhäuser in dem Fall oder die Arztpraxen ist da immer die große Frage, wer haftet, wenn doch mal was passiert? Solange alles gut geht, sind ja immer alle glücklich. Und die Frage kommt vor allem bei diesem Thema Einweg-Mehrweg auf, denn es ist gesetzlich so geregelt, dass der, der aufbereitet, haftet auch. Und wenn ich jetzt als Klinik aufbereite, dann werde ich quasi zum Hersteller und hafte dafür voll für das Produkt, nachdem es quasi nicht mehr neu ist, sondern ja wieder aufbereitet wurde. Und die Frage ist, bin ich in der Lage, als Klinik diese Haftung eigentlich auf mich zu nehmen? Es werden immer mehr Aufbereitungszentren bei den Kliniken geschlossen, unter anderem auch aus diesem Grund.
Ja,
Wow. Das ist sehr drastisch. Aber Eva, du wolltest noch was zu den Herausforderungen sagen.
Genau, so ein bisschen aus der Perspektive der Medizintechnikhersteller glaube ich, dass da eine der größten Herausforderungen darin besteht, eben Geschäftsmodelle zu transformieren. Dies braucht es auf jeden Fall, denn die meisten Geschäftsmodelle bauen eben auf dem recht linearen Prinzip auf, etwas zu produzieren und das in möglichst großen Stückzahlen gewinnbringend zu verkaufen. Und doch dieses Geschäftsmodell ist in der Circular Economy eben nur noch schwer umsetzbar, da eben mit dem Verkauf quasi der Anreiz verloren geht, Produkte im Kreislauf zu führen. Und die Geschäftsmodelle müssen sich also wandeln vom Verkauf von Produkten hin zum Verkauf jetzt von Dienstleistungen. Man möchte mehr die Nutzung verkaufen als das Produkt an sich. Und dadurch hat das Unternehmen eben einen ganz anderen Blick auf seine Produkte und will nicht mehr möglichst viele Produkte verkaufen, sondern eben die Produkte, die sie produzieren, möglichst lange in der Nutzung behalten und möglichst vielen Kunden damit dienen können. Die Produkte werden also dadurch langlebiger, leichter reparierbar und aufbereitbarer. Also es wäre total sinnvoll und würde einer Circular Economy eben sehr dienen. Und aber der Weg dorthin ist eben recht komplex und recht schwierig. Das stellt die ganze Branche vor großen Herausforderungen, denn es ist ja so, dass nicht nur eine Herausforderung für den Hersteller ist, sondern es erfordert eben eigentlich die Anpassung des ganzen Systems. Die Kliniken haben dann zum Beispiel ganz andere Liquiditätsflüsse. Es bedeutet, dass wieder eine notwendige Anpassung der Abrechnungsmodalitäten geben muss für die Krankenkassen. Also es ist eine komplexe Transformation und die möchte eben systemisch und mit allen Stakeholdern an Bord eben angegangen werden. Und das ist auch der Grund und auch unser Ziel gewesen, deshalb im Projekt möglichst alle Stakeholder in der Branche an einen Tisch zu bekommen.
Ja, in der Transformation gibt es ja immer Vorreiter. Und da frage ich mich jetzt oder würde ich gerne die Frage stellen, ob es denn schon bereits erfolgreiche Ansätze gibt für zirkuläre Medizinprodukte. Könnt ihr Beispiele nennen?
Ja, gerne. Also wenn wir nochmal die 10R vom Anfang aufgreifen, dann finden wir sowohl bei den Herstellern, bei den Anwendern, aber auch bei den Entsorgern die ersten Ansätze. Bei den Anwendern zum Beispiel, da gibt es und gab es auch eigentlich schon immer diese klassischen Mehrwegprodukte. Und die sind eigentlich schon immer Teil einer Circular Economy, aber bisher hat man das einfach nicht so genannt. Die Nutzung geht zwar zurück, aber es heißt ja nicht, dass man sich nicht wieder mehr darauf besinnen kann, welche Produkte können wir wieder verwenden. Wenn wir uns jetzt mal ganz oben, war ja Redesign, also in einem der ersten drei R's. Es gibt die Firma Röchlinger Kunststoffverarbeiter, die haben ein Trokar verändert und haben damit eine Veränderung innerhalb ihrer Produktpalette geschaffen. Die haben dort die Anzahl der verwendeten Materialien verringert und die Anzahl der Bauteile minimiert und die Kunststoffe auf biobasierte Kunststoffe umgestellt. So ist das Recycling leichter möglich und der Rohstoff ist schon mal nicht mehr fossil. Wenn wir uns jetzt das Thema Reparieren angucken, dann ist es was durchaus Übliches, vor allem bei hochpreisigen Produkten, auch bei Medizinprodukten. Aber das wird nicht nur durch die Hersteller selbst gemacht, durch eine Serviceabteilung, die Wartungen und Ähnliches durchführt, sondern es gibt auch ganz speziell darauf ausgerichtete Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel die Firma Midis aus Österreich, die reparieren unter anderem und spezialisiert Ultraschallsonden. Und die bieten dann an, dass während der Reparatur ein Ersatzprodukt zum Klinikum geschickt wird und das steht denen zur Verfügung, während der Reparaturprozess dauert. Und so ist der Ausfall des Produkts möglichst kurz und ich kann möglichst durchgängig das Ultraschallgerät weiter benutzen. Eines noch beim Thema Remanufacturing. Das ist auch eigentlich gar nichts Neues, aber teilweise nicht so bekanntes und ein immer noch sehr heiß diskutiertes Thema. Denn die Medical Device Regulation, die MDR, hat es den Mitgliedstaaten der EU offen gelassen, ob die Wiederaufbereitung von Einwegprodukten erlaubt ist oder nicht in den jeweiligen Ländern. Deutschland hat sich dazu entschieden, das zu erlauben. Und die Firma Vanguard aus Berlin macht das schon seit vielen Jahren und bereitet zum Beispiel Herzkatheter wieder auf. Ist normalerweise ein klassisches Einwegprodukt. Durch die Wiederaufbereitung verlängert sich aber die Lebensdauer um das 2- bis 3-fache. Und für die Anwender ist das finanziell sehr reizvoll, da der aufbereitete Herzkatheter deutlich günstiger ist als neuer.
Ja, super Beispiele. Danke, Steffi. Eva, hast du da auch noch ein paar Beispiele vielleicht aus deinem Bereich?
Ja, wenn wir auf Einwegprodukte schauen, beziehungsweise sind ja einige Produkte auch nur als Einwegvariante verfügbar. Und hier müssen dann schlussendlich Möglichkeiten gefunden werden, wie diese zumindest recycelt werden können. Das ist aktuell nicht garantiert, denn bisher werden auch Elektrogeräte ganz selten dem Elektroschrottrecycling zugeführt, sondern sie werden auch verbrannt, weil sie einfach im klassischen Klinikmüll landen. Hier scheitert es nicht nur im medizinischen Bereich oft an dem fehlenden Digitalisierungsgrad der Abfall- und Recyclingbranche, die für die notwendige Transparenz und Messbarkeit sorgt. Da gibt es aber gute Beispiele und gute neue Startups, die sich da auf den Weg machen, und zwar unter anderem das Startup Resourcify aus Hamburg. Die haben zum Beispiel erste Pilotprojekte gestartet, um einzelne elektronische Medizinprodukte aus dem Abfallstrom der Kliniken herauszusortieren, um sie dann recyceln zu können. Das ist technisch alles machbar. Allein die Regulatorik sorgt da wieder für Komplikationen. Es bräuchte eben Sondergenehmigungen der Kommunen und die wird aktuell nicht erteilt. Und ja, man sieht da auch wieder, dass zirkuläre Transformation eben ein bisschen Mut und Veränderungswillen braucht auf allen Ebenen. Genau, und im Rahmen des Roundtables hatten wir auch noch mit einem Hersteller medizinischer Kompressionsstrümpfe gearbeitet. Die werden aktuell eben individuell angefertigt, dann von den Patientinnen getragen, finden dann aber den Weg nicht zurück zum Hersteller, sondern werden in der Regel im Hausmüll entsorgt. Und ja, man sieht also, die Herausforderungen sind ungefähr so individuell wie die Produktkategorien, die es gibt.
Stellt sich die Frage, was muss jetzt noch getan werden, um eine erfolgreiche und funktionierende Kreislaufwirtschaft endlich zu etablieren?
Wie man, glaube ich, an den vielen Beispielen sieht, wo überall schon so ein bisschen was passiert und das häufig auch auf Bestreben einzelner Personen hin, ich glaube, man muss einfach mal anfangen. Trotz der vielen Herausforderungen, die einen erstmal zu erschlagen scheinen, anfangen mit kleinen Sachen und sich dann so peu à peu vorarbeiten.
Genau, das würde ich auch so sehen. Und ich denke, es ist auch eben Aufgabe des Netzwerks. Also es ist nicht nur Aufgabe der einzelnen Hersteller zum Beispiel oder Aufgabe der einzelnen Kliniken, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Komplexität macht es auch klar, dass es die Notwendigkeit braucht, zu kooperieren und hier systemisch an das Thema ranzugehen. Oder alle an einen Tisch zu bekommen, wird es nicht funktionieren. Und ja, das ist eben so ein bisschen unsere Aufgabe, die wir da sehen, die Akteure zusammenzubringen und ihnen auch eben Tools an die Hand zu geben. Also Ideen mitzubringen, Best Practices mitzubringen, aber auch konkrete Methoden, wie man innerhalb des Unternehmens vielleicht an Ideen arbeiten kann und neue Lösungen in dem Bereich entwickeln kann.
Was ja noch dazu kommt, ist natürlich dieses Thema Digitalisierung. Gerade wenn man so innerhalb der Branche oder sogar branchenübergreifend zusammenarbeiten will, dann ist es einfach wichtig, da auch bereit zu sein, Daten zu teilen. Weil ohne die wird es nicht gehen. Und es braucht in vielen Fällen voraussichtlich Branchenlösungen. Und da sind solche Sachen wie digitale Produktpässe halt ein Segen, auch für eine Klinik, die zwar vielleicht erstmal ein klares Commitment braucht, um zu sagen, ja, wir wollen in die Richtung uns aufstellen, aber sie braucht auch Informationen, anhand derer sie entscheiden kann. Weil es ist sonst nicht möglich zu entscheiden, nämlich Produkt A oder B, was ist denn jetzt besser, was ist irgendwie nachhaltiger, das wird sie so nicht entscheiden können. Und auch für die Hersteller wird so klarer, was tun sie eigentlich, was hat eine Wirkung, welche Maßnahme hat wirklich was gebracht, um da leichte Entscheidungen zu treffen und auch ihren Marktvorteil ein bisschen mehr ausspielen zu können, zu sagen, ja, wir haben es wirklich geschafft, da was zu verändern und es bringt wirklich was.
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, liebe Eva, liebe Stefanie. Ich sehe, es gibt noch viel zu tun. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für die weiteren Schritte. Und es wurde kurz schon angesprochen, wichtig ist absolut die Vernetzung, das Heben von Synergieeffekten und der Erfahrungsaustausch. Hierzu möchte ich noch die Eventreihe der Allianz für nachhaltige Medizintechnik hervorheben. Jeden ersten Freitag im Monat wird anhand von Best Practices und thematischen Inputs diskutiert. Weitere Informationen zu diesem Format finden Sie unter dem Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.